Seit fast zwei Wochen steht also fest, Donald Trump wird wieder Präsident der USA. Vor 8 Jahren, vor seiner ersten Präsidentschaft, wusste die Welt noch nicht, was von Trump zu erwarten war. Das ist jetzt anders. Trump hat eine Regierungsmannschaft von Hardlinern und Loyalisten um sich geschart. Und er macht schon jetzt klare Ansagen. An seine Mitbürger, aber auch an die Welt. Speziell Deutschland hat Trump in den Fokus genommen. Das deutsche Erfolgsmodell von billiger Energie aus Russland bei gleichzeitigem Schutz durch die USA war Trump schon in seiner ersten Präsidentschaft ein Dorn im Auge. Das billige Gas gibt es inzwischen schon länger nicht mehr. Und mit dem Schutz durch die USA zum Nulltarif dürfte es jetzt auch endgültig vorbei sein. Die bange Frage, hat es Deutschland versäumt, sich auf eine neue Präsidentschaft von Donald Trump vorzubereiten? Zumal die Lage in der Ukraine seit gestern Abend eher schwieriger werden dürfte. Seit noch US-Präsident Biden der Ukraine den Beschuss russischer Ziele mit amerikanischen Raketen erlaubt hat. Es gibt also viel zu bereden. Herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und das sind meine Gäste. Die Politikwissenschaftlerin Jana Pulgerin. Und aus Brüssel ist uns die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des EU-Parlaments zugeschaltet, die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann. Willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Strack-Zimmermann, ich habe es in der Anmoderation erwähnt. Seit gestern Abend haben wir eine neue Lage im ukrainisch-russischen Krieg. Präsident Biden hat der Ukraine erlaubt, russische Ziele mit amerikanischen Raketen zu beschießen. Was heißt das jetzt genau für die Ukraine?
Also erstens mal ist es eine gute Nachricht, was aber natürlich ein bisschen seltsam ist. Die Ukraine ist seit 1000 Tagen im Krieg und wir diskutieren einmal mehr öffentlich, was es für Möglichkeiten gibt, die Abschussbasen auf russischem Gebiet zu zerstören. Das ist eigentlich in einem solchen Fall, sollte man es einfach tun, beziehungsweise sollte nicht darüber reden, sondern es machen. Es ist für die Ukraine seit 1000 Tagen wichtig und die Diskussion ist ja nicht neu. Wir haben die Diskussion mit dem Taurus geführt, die Amerikaner haben es geführt. Der Kanzler hat gesagt, er achtet darauf, was die Amerikaner machen. Dann hat er gesagt, egal was die Amerikaner machen, wir machen es nicht. Das heißt, das Hoffen und Bangen bleibt. Und Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, das, was in der Ukraine passiert, ist dramatisch und ist übrigens nach dem Telefonat vom Kanzler mit Putin nicht besser geworden. Im Gegenteil, die Bombardements hören nicht auf und gehen bis an die Westgrenze der Ukraine, sodass sogar die polnische Luftwaffe aufsteigen musste, um die NATO-Außengrenze im Auge zu behalten.
Frau Strack-Zimmermann, die Raketen, um die es da geht, haben eine Reichweite von rund 300 Kilometer. Manche Beobachter sagen, das verändere das Kräfteverhältnis zwischen Russland und der Ukraine ganz generell. Aber wie nachhaltig kann das sein, wenn man sich überlegt, dass wir bald einen Amtswechsel im Weißen Haus haben werden?
Ja, ich glaube, dass wir auf den politischen Wechsel, sei es im Weißen Haus, das ist möglicherweise ja auch in Deutschland, können wir jetzt just in diesem Augenblick keine Rücksicht nehmen. Offensichtlich möchte Joe Biden, bevor er den Stab weiterreicht, eben doch sozusagen dem Wunsch nachkommen der Ukrainer, dass diese Waffen, die die Ukraine hat, eben auch auf russischem Territorium eingesetzt werden. Und wichtig ist bei der Frage immer, es geht um Ziele, militärische Ziele auf russischem Grund und Boden, von denen wir alle wissen, dass von dort tagtäglich hunderte Raketen, Marschflugkörper oder Drohnen abgeschossen werden. Das heißt, diese Abschussanlagen zu zerstören, ist elementar wichtig, um Leben in der Ukraine zu retten. Und das deckt auch das Völkerrecht. Insofern, wir wissen nicht, was Donald Trump macht. Wir vermuten, dass alles anders wird. Es kann aber auch sein, dass er lediglich, in Anführungszeichen, lediglich uns auffordert. Und die Tonalität läuft schon dahin, dass wir, heißt Europa, heißt Deutschland, endlich in die Gänge kommen sollen und neben dem, was wir bereits machen, eben auch Langstreckenraketen bzw. Raketen oder Marschflugkörper einsetzen. Der Taurus kann bis zu 500 Kilometer fliegen, um eben auch nicht nur hinter den Amerikanern herzurennen, sondern auch selbst diese Entscheidung zu treffen. Oder ist Donald Trump anders und möchte nicht, darf ich das mal so salopp sagen, irgendwie als Weichmann in die Geschichte eingehen? Wir wissen das alles nicht. Tatsache ist, dass diese Diskussionen aufhören müssen. Es muss gehandelt werden. Die Ukraine hat keine Zeit. Der Winter steht vor der Tür. 80% der Infrastruktur in der Ukraine ist zerstört. Und das ist ja auch die Idee von Putin. Nämlich da, wo kein Strom, da ist keine Heizung, dann erfrieren die Menschen bzw. bersten die Leitungen in ihren Häusern. Und so will Putin eben über das Bombardement heraus es unmöglich machen, dass nicht nur in der Ostukraine, sondern in der ganzen Ukraine die Menschen nicht leben können, beziehungsweise sich auf den Weg nach Westen machen, weil sie in ihren Häusern sonst erfrieren würden.
Ja, Frau Pollerin, die USA befinden sich gerade in der Transition. Das ist die Phase, wo die Regierung von dem alten Präsidenten auf den neuen Präsidenten übergeht. Wie überraschend ist es für Sie, dass die Entscheidung von Biden ausgerechnet jetzt in dieser Phase passiert ist?
Ich glaube, es geht darum, dass sich beide Seiten, die Ukraine und Russland, auf die Amtsübernahme vorbereiten und darüber, dass von Donald Trump der Versuch unternommen wird, einen Deal zu finden, wo er beide Parteien an einen Tisch bringen kann. Russland wird diese Zeit nutzen, um noch so viel Gelände wie möglich zu gewinnen, Flöcke einzuschlagen und vor allen Dingen jetzt im Laufe des Winters die Ukraine zu zermürben, zu versuchen, die Flüchtlingszahlen nach oben zu treiben. Und ja, die Linie, über die vielleicht verhandelt werden würde, wenn es um einen Waffenstillstand geht, noch weiter zu verschieben. Diese Linie ist ja nicht stabil, die Front ist nicht stabil. Und auf ukrainischer Seite ist, so wie ich die beiden Administrationen interpretiere, dass der Versuch der Ukraine zu ermöglichen, die Kursk-Region noch zu halten. Da stehen die Ukrainer gerade unter großem Druck. Da sind die nordkoreanischen Soldaten. Es ist ein Signal auch der beiden Administrationen an Nordkorea, dass sie sich in ihrer Unterstützung der Ukraine doch bitte begrenzen mögen. Und ich glaube, dass es hauptsächlich darum geht, die Ukraine für diese Verhandlungen in eine möglichst gute Position zu bringen.
Also beide Seiten wollen da offenbar Fakten schaffen. Kann man eigentlich davon ausgehen oder darf man davon ausgehen, dass Biden seine Entscheidung mit Trump abgesprochen hat? Oder ist es, wie heute die Kollegen von NTV eingeschätzt haben, dass es nicht nur von Biden ein Abschiedsgeschenk an die Ukraine ist, sondern auch ein Stinkefinger von Biden an seinen Nachfolger, an Donald Trump?
Es gibt Äußerungen von Trumps engem Vertrauten Rick Grenell, dem ehemaligen amerikanischen Botschafter in Deutschland während der ersten Amtszeit, und von seinem Sohn Donald Trump Jr., die beide diese Entscheidung der beiden Administrationen scharf verurteilen, die von Eskalation sprechen. Und Donald Trump Jr. sagt, nun möchte Biden quasi den Weltkrieg noch anzetteln, bevor sein Vater die Chance hat, da Frieden zu bringen. Ich weiß nicht, ob das taktisch ist. Ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht abgesprochen ist. Und man könnte auch argumentieren, dass es eigentlich auch in Trumps Sinne ist, weil es kann ja nicht in Trumps Sinne sein, dass er, wie Frau Strack-Zimmermann das gesagt hat, als Schwächling in diese Verhandlungen geht, sondern er möchte ja nicht quasi die Ukraine Putin einfach nur übergeben, oder jedenfalls hoffen wir das nicht, und Putin alles auf dem diplomatischen Wege ermöglichen, was er militärisch nicht erreicht hat, sondern es geht ja Trump darum, dass er dasteht als jemand, der wirklich einen Frieden gebracht hat. Ich glaube nicht, dass ihm das gelingen wird, aber er wird das versuchen. Und wenn jetzt Biden diese Entscheidung trifft, dann ist das etwas, was ja Russland auch ein Stück weit unter Druck setzt. Und das heißt, Trump kann sich dann sozusagen als Friedensbringer gerieren. Das wäre so ein Good Cop, Bad Cop Spiel.
Frau Strack-Zimmermann, wie schätzen Sie das ein? Wird Trump den vermeintlichen Stinkefinger überhaupt als solchen empfinden? Oder ist er möglicherweise über die Entscheidung von Biden mindestens mal insgeheim ganz froh? Trump hatte ja im Wahlkampf gesagt, er würde den Krieg binnen 24 Stunden beenden. Wenn das jetzt nicht gelingen sollte, könnte er immer noch argumentieren, das liegt daran, dass sein Vorgänger Biden mit seiner Entscheidung den Krieg eskaliert habe.
Es ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, wie weit das Taktik ist, wie weit ist das spontan. Das ist ja bei Donald Trump nicht so ganz auszumachen, ob er wirklich ein Taktierer ist oder ob er, das haben wir ja auch im Wahlkampf gesehen, immer gerade das sozusagen in den Vordergrund stellt, was er meint, was gerade angesagt ist. Und ich kann und ich teile die Meinung, wenn sein Sohn bzw. Herr Grenell solche Äußerungen macht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das einfach mal so machen, ohne dass der Chef das weiß. Also insofern, ich glaube, das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei. Mir geht es im Grunde genommen darum, dass jetzt etwas passiert, was immer der Grund ist. Ob das Taktik ist, ob, das ist durchaus möglich, damit, wenn es zu Gesprächen kommt nach der Amtsübergabe von Trump, er eine bessere Ausgangslage hat. Und man sollte ihn auch nicht unterschätzen an der Stelle. Wichtig ist, dass die Ukraine jetzt noch mehr Unterstützung bekommt. Und insofern, wir werden das Rätsel wahrscheinlich nie lösen, welche Gründe es hat. Tatsache ist, die Ukraine kann nicht warten. Die Ukraine kann auch nicht bis Januar warten. Das sind ja noch mal viele, viele Wochen mehr. Und wir haben ja erlebt, was in den letzten Nächten passiert ist. Ich war übrigens in 3 Wochen in der Ukraine. Da war jede Stunde in Kiew war Alarm. Sowas habe ich in meinem Leben Gott sei Dank noch nicht erleben müssen. Das war wirklich sehr, sehr ernst. Und insofern kann das, wie gesagt, Absprache sein oder kann aber auch einfach nochmal ein Fingerzeig sein Richtung Russland. Passt, zieht euch warm an. Wenn wir wollen, wir, die Amerikaner, können wir auch anders.
Frau Pellnerin, Kanzler Scholz hat ja immer die Lieferung eigener Raketen mit größerer Reichweite abgelehnt. Anders als der Ex-Koalitionspartner FDP und der noch Koalitionspartner die Grünen, die genau das gefordert haben. Kann Scholz seine Entscheidung überhaupt noch durchsetzen, nicht zu liefern? Oder gibt es jetzt nach dem Ampel-Aus aus Ihrer Sicht mit Union, FDP und Grünen schlicht eine neue Realität im Bundestag?
Meiner Meinung nach wird sich da nichts mehr bewegen. Ich glaube, dass Olaf Scholz sich in dieser Sache sehr festgelegt hat. Und er hat sich da so stark festgelegt und auch schon als die Amerikaner signalisiert haben, dass sie veränderungsbereit sind, hat er gesagt, das ist seine persönliche Überzeugung, dass ich glaube, jetzt auch angesichts der Wahl und des Wahlkampfes, ich glaube nicht, dass wir da Bewegung sehen werden.
Frau Strack-Zimmermann, wie schätzen Sie das ein? Ist das tatsächlich so? Es gab ja heute auch Forderungen aus der Union, dass Kanzler Scholz sich bewegen solle. Rein theoretisch gäbe es ja mit der Union, mit der FDP und den Grünen auch eine Mehrheit.
Ja, das könnten diese 3 Fraktionen durchaus im Bundestag jetzt beantragen. Und dann gäbe es, wenn alle wirklich zu ihrem Wort stehen, gäbe es eine Mehrheit. Denn Herr Merz hat gesagt, wenn er denn mal Bundeskanzler sein sollte, würde er grünes Licht geben. Herr Habeck hat das auf großer Bühne gestern auch gesagt, die FDP ist sowieso dafür. Aber letztlich muss es auch in den Sicherheitsrat. Und da hat der Kanzler, solange er noch Kanzler ist, das Sagen. Ich glaube nicht, dass er sich bewegt. Er hat sich derart eingegraben in dieses Thema, dass da rauszukommen für ihn schwierig ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Olaf Scholz ist bereits im Wahlkampf. Das heißt, er signalisiert nach Deutschland, ich bin der Friedenskanzler. Und er lässt außen vor, dass wir alle Frieden wollen. Nur wir glauben, dass der Weg zum Frieden über die Stärke der Ukraine, nicht über die Schwäche der Ukraine läuft. Das heißt, er will, und das war ja auch absehbar oder auch offensichtlich, der Anruf Putins war ja auch nichts anderes als eine innenpolitische Signal. Seht her, es ist Nacht, ich sitze hier mit meinen Vertrauten. Ich habe eine Stunde mit dem Präsidenten Russlands gesprochen. Das ist ja im Grunde genommen, wir wissen gar nicht, was besprochen wurde. Der Kanzler hat gesagt, er hätte Putin aufgefordert, dass nicht mehr gekämpft wird. Wir wissen nicht, hat er gesagt, Wladimir, zieh dich zurück aus der Ostukraine, zieh dich zurück aus der Krim. Wir wissen nicht die Antwort. Vermutlich wird Putin gesagt haben, nimm die Fakten einfach zur Kenntnis. Das wissen wir nicht. Also insofern, all das, was jetzt läuft, hat mit der Realität der Ukraine und der Lage der militärischen nichts mehr zu tun. Das ist jetzt der politische Überlebenskampf des Kanzlers, am Ende Februar erneut gewählt zu werden zum Bundeskanzler Deutschlands. Das heißt, er benutzt diesen Krieg, um jetzt Vorteile zu bekommen bei den Wählerinnen und Wählern. Ich lasse mich jetzt nicht dazu hinreißen, das zu beurteilen, aber ich glaube, er hat sich diesbezüglich so klar geäußert, übrigens auch als er aus der UN kam, hat er sich ja hingestellt und gesagt, also mit mir nicht, und das sei gegen seine Überzeugung. Ich glaube leider nicht daran, wenngleich die Hoffnung im Interesse der Ukraine stirbt bekanntlich zuletzt.
Frau Pellnerin, Scholz ist für dieses Telefonat sehr viel gescholten worden, jetzt gerade eben wieder von Frau Strack-Zimmermann. Ist das berechtigt oder ist es möglicherweise auch klug, dass er jetzt signalisiert, dass es bei allen Herausforderungen und Schwierigkeiten dann doch noch einen Weg zum Frieden über Verhandlungen geben kann?
Ich hätte mir gewünscht, dass nach der Wahl von Donald Trump die Europäer zusammenfinden und eine gemeinsame Strategie erarbeiten, wie sie gegenüber Putin auftreten und auch wie sie gegenüber Trump auftreten, gerade mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine. Dieser Anruf war kommuniziert. Also die Bundesregierung, der Kanzler hat insbesondere gegenüber Großbritannien, den USA, Frankreich signalisiert, dass er das gerne machen möchte. Er hat aber den Inhalt der Nachricht nicht abgesprochen. Jedenfalls ist das, was aus dem Élysée zu hören ist. Und auch Donald Tusk, der polnische Premierminister, hat sich ja sehr kritisch geäußert im Nachgang. Ebenso wie auch Präsident Zelensky. Ich hätte mir also gewünscht, dass die Europäer sich mit den Ukrainern an den Tisch setzen und sich überlegen, angesichts der Gegebenheiten, angesichts des Deals, den Trump machen möchte, der Druck, der kommen wird, wie können wir dafür Sorge tragen, dass auch wenn die Ukraine jetzt nicht alle Gebiete militärisch zurückerobern wird und an den Verhandlungstisch kommen muss, wie können wir die Ukraine darin bestmöglich unterstützen, dass sie trotz allem als souveräner Staat erhalten bleiben wird, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist? Welche Garantien können die Europäer geben? Und wie kann man auch vielleicht mit der Trump-Administration arbeiten, die ja schon klar gemacht haben, dass sie sich eigentlich zurückziehen wollen, dass sie auch nicht mehr so viele Ressourcen bereitstellen? Ich hätte mir gewünscht, dass es ein ehrliches Gespräch gibt, wo man eben gemeinsam an einem Strang zieht. So ist der Eindruck entstanden, dass es ein Zerwürfnis gibt zwischen Deutschland und der Ukraine durch die Äußerungen von Präsident Zelensky und eben durch die Äußerungen aus dem Élysée und dann im Nachgang auch von Tusk, der sagt, ein Telefonat, wir sehen, hat nicht so viel bewirkt, ist der Eindruck entstanden, dass wir Streitigkeiten haben, dass wir nicht an einem Strang ziehen. Und das nützt nur einem, und das ist der Mann im Kreml, der denkt, er kann Europa spalten. Und das ist auch ein schlechtes Signal an die Trump-Regierung.
Wir haben also heute genau 1000 Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Frau Strack-Zimmermann, wahnsinnig viel Bewegung in der Sache. Wir haben die Entscheidung von Biden, wir haben das Telefonat von Kanzler Scholz, wir haben die nordkoreanischen Soldaten, die in Kursk stationiert sind. Ganz kurz einmal die Frage, was bedeutet das alles eigentlich für die Sicherheit von Europa und auch speziell von Deutschland? Sind wir jetzt mit Bidens Entscheidung sicherer geworden oder eher unsicherer?
Wir sind dann sicher und können weiter in Frieden und Freiheit leben, denn wenn die Ukraine diesen Krieg nicht verliert oder gewinnt. Denn eins ist klar. Wenn Wladimir Putin damit Erfolg hat, muss ich vorstellen, wie viele Russen auch gefallen sind. Und er hat da ja überhaupt kein Problem, Tausende von seinen eigenen Leuten ins Feuer zu schicken. Wenn er auch nur einen Quadratmeter Erfolg hat, dann wird ja nicht nur er ermuntert, irgendwann, wenn er wieder bei Kräften ist, militärisch weiterzumachen. Es ist ja die Ostukraine, um die es geht, so groß wie Portugal. Aber da ist ja noch viel mehr Ukraine. Und ich erinnere, dass der Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 wollte er die ganze Ukraine sozusagen in wenigen Tagen vereinnahmen. Das heißt, das Thema ist ja längst noch nicht zu Ende. Und dann geht es natürlich noch einen Schritt weiter. Sie sagten gerade, die nordkoreanischen Soldaten, die in der Ostukraine stehen, beziehungsweise auf russischem Boden stehen. Schauen Sie, das ist so unvorstellbar, was da gerade passiert. Da reden wir von 10.000 bis 12.000 Mann. Der Außenminister Nordkoreas hat gesagt, er würde so viele Soldaten schicken, wie Putin bräuchte, um gegen die Ukraine zu gewinnen. Das heißt, da mischt sich ein indopazifischer Staat ein in eine territoriale Frage in Europa. Und das wiederum kann den Amerikanern nicht egal sein. Denn wenn sie jetzt mit den Südkoreanern sprechen, wenn sie mit Philippinen sprechen, mit Japan sprechen, also mit den indopazifischen Anrainern, die eng verbunden sind und Partner sind von den Vereinigten Staaten, dass hier plötzlich Nordkoreaner in Europa sind, zeigt es, dass da ja Systeme aufeinandertreffen. Nämlich Systeme, die unsere Freiheit, um auf Ihre Frage zurückzukommen, in Deutschland, in Europa zu bekämpfen. Darum geht es am langen Ende ja. Und ich weiß, für viele Menschen ist das extrem abstrakt. Aber wir müssen, auch wenn das keine guten Nachrichten sind, immer wieder darauf hinweisen, die Ukraine ist erst der Anfang dessen, was kommen könnte. Wir schauen nach Moldau, wir schauen nach Georgien, wir schauen letztlich auf das Baltikum. Und zu glauben, wenn Putin gesättigt ist mit der Ostukraine, die übrigens so groß ist wie Portugal, ich sagte es bereits, dann wird das nicht das Ende sein. Und deswegen ist es keine Eskalation, sich zu wehren, sondern die einzige Möglichkeit und auch die einzige Sprache, die Wladimir Putin versteht.
Frau Strack-Zimmermann, ich muss noch mal nachhaken. Dennoch ist es ja so, dass man jetzt aus Russland Stimmen hört, beispielsweise aus der Duma, dem russischen Parlament, dass Biden mit seiner Entscheidung eskaliert habe und den dritten Weltkrieg riskiert. Wie sollen wir das einordnen?
Ja, aber das ist ja das Narrativ, was von Tag 1, 24. Februar 2022, immer wieder erzählt wird. Nicht, dass ich das nicht ernst nehmen würde, aber was ist denn die Realität? Das wurde gesagt, als Schweden und Finnland bereit waren, nach langer Neutralität, also Schweden fast 200 Jahre, die Finnen 70 Jahre lang neutral, Mitglied in der NATO geworden sind. Als wir die Panzerdebatte hatten, manche erinnern sich schon gar nicht mehr daran, 9 Monate diskutiert, ob wir Panzer der Ukraine zur Verfügung stellen. Übrigens eine Zeit, die die Russen genutzt haben, um in der Ostukraine Panzergräben auszuheben, und zwar über hunderte von Kilometern. All diese Diskussionen, die wir laut führen, werden kommentiert, lasst es sein, sonst wird es noch schlimmer, als es ist. Wir erinnern uns aber auch daran, dass im November 2022 sowohl China als auch die Vereinigten Staaten als auch Indien Russland gewarnt haben, atomar zu den Konflikt zu eskalieren. Insofern, das ist das Wording dessen, um uns zu verunsichern. Ja. Und das gelingt ja auch immer wieder. Und wir sollten uns nicht verunsichern lassen. Wie gesagt, sonst ist das erst der Anfang dessen, was Europa noch zu bewerkstelligen hat und was uns begegnen könnte.
Frau Pollerin, wie schätzen Sie das ein? Ist es tatsächlich nur ein Säbelrassen, wie wir es in den letzten 1000 Tagen im Prinzip auch vernommen haben?
Also es geht natürlich immer wieder um eine neue Einschätzung der Ausgangslage und der Risiken. Ich würde mich nie hier hinsetzen und würde sagen, es gibt keine Risiken, dass Russland irgendwann vielleicht sich doch mal gezwungen sieht oder die Wahl trifft, weiter zu eskalieren, auch gegen NATO-Länder. Aber Fakt ist, dass Russland das sehr genau kontrolliert hat und sehr genau weiß, dass es auch de facto keinen militärischen Krieg gegen die NATO führen möchte. Das ist meine feste Überzeugung. Und schauen Sie, die Situation auf dem Schlachtfeld ist ja so, dass auch wenn jetzt diese Waffen geliefert werden, diese Schläge ermöglicht werden, einmal die Frage ist, was genau unterstützt die beiden Administrationen? Ist es nur das Gebiet Kursk oder ist es darüber hinaus? Das müssen wir sehen. Bislang waren die Erlaubnisse, die die Amerikaner gegeben haben, immer sehr begrenzt, weil Biden ja eigentlich auch keine Eskalation möchte. Und diese Waffen sind in ihrer Zahl limitiert und auch in ihrer Reichweite. Also es wird auch diese Waffe keine Wunderwaffe sein, die das strategische Schlachtfeld, also die strategische Lage auf dem Schlachtfeld nochmal neu kalibriert. Und da ist es leider so, dass die Ukraine in der Defensive ist momentan. In der Ukraine gibt es vor allen Dingen großes Personalproblem und die Ukraine steht unter enormem Druck. Das heißt, ich glaube, dass Präsident Putin im Kreml gerade der Meinung ist, dass er diesen Krieg militärisch gewinnen kann. Weswegen ich auch Zweifel daran habe, ob er überhaupt an den Verhandlungstisch kommt, wenn Trump ihn dazu auffordert, weil es aus militärischer Sicht für Russland, man muss es leider so bitter sagen, eigentlich ganz gut läuft.
Aber können diese Raketen denn jetzt was nachhaltig daran ändern? Ich habe Sie so verstanden, dass sie nichts ändern können.
Russland hat sich leider auch schon vorbereitet. Es geht ja um Sie haben ja die Reichweiten vorhin erwähnt. Russland hat die Flugzeuge, also die Flughäfen, von wo die Flugzeuge starten, die Bomben dann abwerfen, schon nach hinten verlegt. Das heißt, es gab schon einen Anpassungseffekt. Ich glaube trotzdem, dass es richtig ist, diese Freigabe. Aber ich glaube, dass wir vorsichtig sein müssen, diesen Nutzen zu überschätzen. Es ist ein Baustein in einer größeren Strategie, um die Ukraine zu unterstützen. Meines Erachtens hätten die Freigaben auch schon lange kommen müssen. Aber in den USA wurde lange das Argument angeführt, dass die Waffen, dass zahlenmäßig, dass die Stückzahl nicht so groß ist und dass sie eigentlich im Osten der Ukraine besser eingesetzt sind als auf russischem Boden.
Frau Stark-Zimmermann, mit der Entscheidung von noch Präsident Biden haben sich mal wieder die Ereignisse in dieser Woche überschlagen. Das ist im Prinzip seit knapp zwei Wochen so, seitdem Donald Trump auch zum nächsten Präsidenten gewählt wurde. Fast zeitgleich ist die Ampel zerbrochen und Deutschland redet eigentlich nur noch über das Ampel aus. Ist aus Ihrer Sicht eigentlich allen hinreichend klar, was für eine Bedeutung Trumps Wahl für Europa und Deutschland hat? Oder muss man dafür Außenpolitikerin bzw. Verteidigungspolitikerin sein?
Also, dass wir, die wir uns damit jeden Tag beschäftigen, da natürlich besonders sensibilisiert sind. Ja, aber ich glaube, dass es vielen schon bewusst ist, dem einen vielleicht mehr oder dem anderen weniger. Denn auch Sie als Journalist, Sie berichten ja sehr häufig darüber, wir hören immer mal wieder in Wellen mehr, dann wieder weniger. Selenskyj ist relativ häufig in Europa unterwegs, also in den verschiedenen Hauptstädten, auch hier in Brüssel. Das heißt, das kann man eigentlich nicht überhören und übersehen. Richtig ist natürlich, dass auch ein dramatischer Krieg nach 1000 Tagen für viele Menschen einen gewissen Gewöhnungseffekt hat, wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind von den Auswirkungen des Krieges. Das kann man den Menschen auch nicht übel nehmen, denn sie suchen natürlich ihr eigenes Leben auf Ruhe reinzubringen, ihre eigenen möglicherweise Sorgenprobleme zu lösen und nicht ständig in ein Land zu schauen, von dem auch einige in Deutschland denken, das ist weit weg und was interessiert mich das eigentlich? Und deswegen ist es auch in der Politik unsere Aufgabe, das einzuordnen, natürlich keine Ängste zu verbreiten. Schließlich sollen Menschen abends ins Bett gehen und sich auch darauf verlassen können, dass es Lösungen gibt. Aber was wir nicht machen dürfen, ist naiv zu sein, etwas zu relativieren, etwas zu verharmlosen. Das ist nicht mehr harmlos, wenn seit 1000 Tagen ein grauenvoller Krieg herrscht, wenn über 20.000 Kinder verschwunden sind, Frauen vergewaltigt werden, unvorstellbar viele Soldaten gefallen sind. Übrigens auch der hybride Angriff, also weniger Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine, damit steigt der Getreidepreis in den Ländern, die abhängig davon sind. Damit wird die Flucht größer ausgelöst, übrigens auch die Flucht aus der Ukraine heraus. Noch ein Gedanke, wir haben rund 1,2 Millionen Ukrainer in Deutschland, rund 8 Millionen sind auf der Flucht. Es sind also, ich schätze über den Daumen, noch 30 Millionen Menschen in der Ukraine. Es ist durchaus möglich, dass sich ein Großteil auf den Weg macht, wenn sie keine Chance haben zu überleben, ja, weil, wie gesagt, keine Heizung läuft, kein Strom da ist und die Angriffe so vehement bleiben. Ja. Das sind alles Dinge, die Wladimir Putin eben einbezieht, um uns sozusagen nach links zu drehen. Und deswegen sollten wir darüber sprechen, sollten es einordnen und hoffen, dass eben die Menschen verstehen, dass es etwas ist, was uns auch unmittelbar und das Leben unserer Zukunft auch angeht.
Frau Strack-Zimmermann, Sie haben gesagt, Politik muss einordnen. Jetzt haben wir zum einen die 1000 Tage Krieg gegen die Ukraine. Wir haben jetzt seit 2 Wochen die Klarheit, dass Trump auch der nächste US-Präsident wird. Eine Einordnung dazu kommt von Michael Roth, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Der hat schon vor Trumps Wiederwahl eine düstere Perspektive gezeichnet. Er hat gesagt, und ich zitiere, Europas Sicherheit wäre von einem auf den anderen Tag nicht mehr gewährleistet, wenn Trump gewählt wird. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, die teile ich. Und das ist ja keine neue Erkenntnis. Sondern im Grunde genommen hat ja Europa in Gänze die letzten 4 Jahre aufgeatmet, weil mit Biden ein Transatlantiker kam, hat völlig ausgeblendet, dass ja nicht nur Donald Trump wiederkommen kann, sondern auch einer von den Republikanern in einem ähnlichen Schlag. Sondern nach dem Motto, Alarm aufgeatmet, Gott sei Dank, das Elend hat ein Ende. Und jetzt ist Donald Trump eben wiedergewählt und zwar sehr, sehr deutlich. Das heißt, es gibt auch jetzt kein Pardon mehr, wird das oder wird es nicht. Und insofern, jetzt brennt hier wirklich die Hütte, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und manchmal kann man ja unter Druck deutlich mehr arbeiten. Zum ersten Mal in der Geschichte Europas wird es einen Verteidigungskommissar geben. Zum ersten Mal in der Geschichte Europas diskutieren wir, ich bin ja auch noch neu hier darüber, eine Verteidigungsunion aufzubauen. Das ist natürlich alles komplex. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber der großen Mehrheit im Europäischen Parlament der 27 Staaten ist sich darüber im Klaren, dass wir resilient und verteidigungsfähig werden müssen. Und Donald Trump, der wird uns entsprechend eine Ansage machen. Und zur Ehrlichkeit gehört ja auch, dass er uns schon, als er das letzte Mal Präsident war, darauf hingewiesen hat, wir müssten mehr tun, wir sind verantwortlich für unsere Sicherheit. Da hat der Mann ja nicht Unrecht, denn das Wissen, wir kriegen günstige Energie aus Russland, wir haben den riesigen chinesischen Markt für unsere Produkte, die wir in Deutschland herstellen. Und wenn es problematisch wird, sind schon die Amerikaner da, die uns schützen. Das ist vorbei und insofern ist jetzt wirklich, wirklich Eile geboten. Und ich möchte eigentlich auch optimistisch sein, weil ich glaube, dass der Druck schon angekommen ist und Trump wird uns nichts schenken, bis hin, dass er auch Leute in seinen Reihen hat, die auch klar artikulieren, ihr habt seit 1990 nichts mehr wirklich getan. Jetzt könnt ihr die Suppe auslöffeln, die ihr euch eingebrockt habt. Ich hoffe, das passiert nicht, aber es ist umso wichtiger, mit der Administration von Trump dann bald auch in Kontakt zu treten, um in die Details zu gehen.
Frau Strack-Zimmermann,
ein letzter Satz. Jetzt die parlamentarische Versammlung der NATO in Montreal, wo wir auch auf amerikanische Partner treffen. Und das wird natürlich auch dort politisch bewertet werden.
Lassen Sie uns doch der Frage nachgehen, was das jetzt mit Europa macht und wie Europa reagieren soll. 2016, Frau Poljarin, war Europa in so einer Art Schockstarre, als Donald Trump gewählt wurde. Das bezeichnende Bild ist immer mit Hillary Clinton als Präsidentin in Deutschland schlafen gegangen, ist aufgewacht mit Donald Trump als Präsident. Das wirkt jetzt alles, was die Reaktion angeht, deutlich pragmatischer. Ist man in Europa vielleicht allen Unkenrufen dann doch besser vorbereitet auf eine Wiederwahl von Donald Trump?
Es kommt auf den Bereich an, auf den wir schauen. Es ist so, dass sich viele Außenministerien vorbereitet haben. Ich weiß das aus persönlicher Erfahrung, weil ich in Hintergrundgesprächen dabei war. Also das war ein Szenario, was alle Länder ernst genommen haben. Aber dennoch glaube ich, dass ein solches Ereignis erst eintreten muss, um politische Handlungsfähigkeit dann zu beweisen. Ich habe oft gehört, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eben 50-50 war. Die Voraussagen waren ja sehr, sehr knapp. Und dass die Kosten eines Trump-Sieges jetzt für Europa enorm sind. Europa muss eigentlich etwas machen, was es seit vielen Jahren hätte machen müssen. Und es gab auch schon viele Weckrufe, eigentlich seit Barack Obama Präsident war. War die Ansage an die Europäer, ihr müsst mehr investieren in eure eigene Sicherheit und Verteidigung. Wir sind nicht mehr bereit, den Löwenanteil zu tragen. Wir wollen das gerne ein Stück weit an euch übergeben. Das ist freundlich gekommen unter Obama, das ist auch freundlich erklungen unter Biden. Und das wird jetzt sehr unfreundlich unter Trump. Aber die Nachricht ist jetzt eigentlich keine neue. Ich glaube, dass im Bereich Sicherheit und Verteidigungspolitik die Europäer viel Zeit haben verstreichen lassen. Und auch, weil die Biden-Administration, als sie ins Amt kam, eben gesagt hat, wir sind wieder da. Und Biden hat gesagt, wir sind in der NATO, unsere Zusicherungen, die sind bombenstark, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Viele Europäer haben sich darauf verlassen und haben gedacht, Biden ist eigentlich die Norm und Trump war die Ausnahme. Und es geht jetzt für immer so weiter. Und haben sich nur allzu gerne darauf verlassen, dass die Amerikaner da sind, auch im Krieg gegen die Ukraine die westliche Führung übernehmen. Gerade Deutschland hat sich sehr transatlantisch ausgerichtet, alle Entscheidungen abhängig gemacht. Und ich würde auch sagen, die Europäer haben es versäumt, so eine europäische Zeitenwende für sich zu entwickeln. Sondern es war wirklich ausgerichtet auf die amerikanische Führung. Wenn die jetzt wegfällt, müssen wir innerhalb sehr kurzer Zeit Dinge tun, die wir eigentlich seit vielen Jahren hätten vorbereiten müssen. Hätten wir 2016 angefangen, wären wir jetzt viel, viel weiter. Aber jetzt gibt es kein Pardon mehr. Jetzt müssen wir investieren. Wir müssen gucken, dass wir amerikanische Fähigkeiten in Europa ersetzen, selber bereitstellen, dass wir Angebote machen an die Amerikaner, wo wir weiter kooperieren, natürlich. Aber dass wir uns darüber einfach im Klaren sind, dass die Verantwortung für Europas Sicherheit auf unseren Schultern hauptsächlich liegt.
Sie haben gesagt, man hat so den Blick darauf gehabt, dass Trump so etwas wie eine Ausnahme war und Biden dann wieder die Regel. Ist es denn jetzt so richtig aus Ihrer Sicht bei allen angekommen, dass die Ausnahme zur Regel wird? Oder gibt es nicht wieder Leute, die darauf setzen, dass es moderate Kreise beispielsweise bei den Republikanern gibt? John Thune ist da einer der Fraktionschef der Republikaner im Senat, der als Moderat gilt, der einen anderen Blick als Donald Trump auf die NATO hat, dass viele sagen, naja, das wird so schlimm auch dieses Mal nicht mit Trump werden, weil es dann ja noch diese moderaten Republikaner gibt?
Es gibt viele, die aus der ersten Amtszeit das so mitgenommen haben, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, die gesagt haben, für uns war eigentlich diese erste Amtszeit gar nicht so schlecht. Die Amerikaner haben unter Trump viel in unserer Region investiert. Nun würde ich aber die These erheben, dass das hauptsächlich auch deswegen war, weil diese Administration damals noch von sehr vielen traditionellen, klassischen Republikanern getragen wurde, die eine klassische Sicht auf die Außenpolitik hatten, die gesagt haben, Amerika hat eine Verantwortung gegen Europa, das ist unmittelbar mit amerikanischer Sicherheit verknüpft. Diese Leute, und das ist Trumps große Lehre aus der ersten Amtszeit, werden aber jetzt in der zweiten Amtszeit nicht mehr in führende Positionen kommen. Alle Vertreter der Republikanischen Partei, wie zum Beispiel Mike Pompeo oder Nikki Haley, werden aus dieser Administration möglichst ferngehalten. Und ich würde davor warnen, darauf zu setzen, dass es schon noch mal gut gehen würde. Das heißt nicht, dass wir nicht mit der Administration nicht zusammenarbeiten sollen. Natürlich, wir sind existenziell abhängig von amerikanischen Sicherheitsgarantien in Europa. Wir können das nicht so schnell ersetzen. Es dauert Dekaden. Aber wir sollten uns keine Illusionen machen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass keine Toleranz mehr gegenüber europäischen Staaten herrscht, die mit Verweis auf ihre knappen Kassen zu wenig in diesem Bereich ausgeben.
Schon Nikki Haley, ehemalige US-Botschafterin bei der UN, wurde ja bei uns als der Schafe empfunden. Aber wenn man überlegt, in welche Richtung es jetzt geht, dann ist da doch nochmal ein qualitativer Unterschied drin. Frau Strack-Zimmermann, J.D. Vance, der designierte Vizepräsident von Donald Trump, hat jüngst gedroht. Und ich fasse das mal so gut ich es kann zusammen. Er hat gesagt ungefähr, wenn die EU nicht freundlich zu Elon Musk ist, da geht es dann um das Verfahren gegen den Kurznachrichtendienst X. Ältere unter uns erinnern sich, das war mal Twitter. Dann würden die USA aus der NATO austreten. Das ist ja schon mehr als nur eine normale Drohung. Man könnte das als eine Erpressung wahrnehmen. Wie soll man dem begegnen?
Also dem sollte man, ich sage das jetzt mal so, entspannt begegnen. Da werden ja Dinge miteinander vermischt. Das sagt er jetzt mal so, vielleicht auch um seinem Präsidenten zu gefallen. Tatsache ist, dass was Maske betrifft, natürlich sich Europa ganz stark damit beschäftigt, weil dieser Online-Dienst, und das merkt man ja auch, dass da massiv, ja unvorstellbare Millionen, mehr zig Millionen Menschen bewegt werden, auch Einfluss auf Wahlen genommen wird. Das ist natürlich für Vance eine ganz tolle Sache. Aber warten wir mal ab, ob Musk und Donald Trump wirklich so enge Buddies bleiben. Die haben ein gemeinsames Ziel gehabt. Musk hat sehr viel Geld investiert in Trump. Der ist jetzt Präsident geworden. Jetzt stellen sich aber zwei Alpha-Männchen gegenüber. Also ob die da so friedlich, fröhlich die nächsten 48 Monate zusammenstehen, warten wir es mal ab. So oder so müssen wir uns aber, und das hat der Wahlkampf ja schon gezeigt, dieses sehr höfliche, ich darf mal sagen, kultivierte Miteinander, das wird zu Ende gehen. Und das wird den ein oder anderen hier vermutlich in den Administrationen der europäischen Staaten, auch im Bundeskanzleramt, irritieren. Der Ton wird ein anderer. Da sollten wir uns schon mal drauf gefasst machen. Das heißt nicht, dass wir diesen Ton annehmen, aber dass wir eben entsprechend auch durchaus robust und selbstbewusst auftreten können. Ja, wir brauchen die Amerikaner, aber es ist ja nicht so, dass Europa hier irgendwie eine kleine Maus ist und sich jetzt wegbewegen muss. Wir haben ja viel Kraft, wenn wir sie einfach mal erkennen und umsetzen, wenn wir wettbewerbsfähig sind. Also wir müssen das nicht alles über uns ergehen lassen. Und eins ist klar, Donald Trump hat in seiner ersten Präsidentschaft ja darauf hingewiesen, er wollte die amerikanischen Soldaten aus Deutschland abziehen. Und da war sehr viel amerikanisches Militär, Generäle, mal schauen, was der neue Verteidigungsminister da jetzt macht, die gesagt haben, sie prüfen das. Aber Deutschland ist rein logistisch ein wichtiger Außenposten. Jeder Soldat, der aus dem Mittleren Nahen Osten, aus Indopazifik verlegt wird in die Vereinigten Staaten, wird in der Regel erst nach Deutschland kommen, hier auch medizinisch betreut, bevor er den Weg in die Heimat antritt. Also so einfach ist es nicht. Und wir müssen jetzt einfach ganz stark sein. Wir werden Dinge hören und erleben. Da war der Wahlkampf ja mal ein deutlicher Vorgeschmack dessen, was da auf uns zukommt. Aber deswegen sollten wir uns nicht ganz klein machen. Und Europa sollte sich das Thema, was X betrifft, was TikTok betrifft, sehr, sehr ernst nehmen. Weil das ein Angriff auf uns ist, den wir auch nicht so hinnehmen dürfen.
Da sind wir mal gespannt, wie Europa reagiert. Aber Sie gaben mir eigentlich das Stichwort, Europa muss stark sein. Donald Trump wiederum ist Geschäftsmann, der versteht vor allem die Sprache von Zahlen. Könnte man alledem der Auseinandersetzung zwischen Europa und den USA möglicherweise dadurch begegnen, dass man nicht nur das 2%-Ziel bei den Militärausgaben in den maßgeblichen europäischen Staaten einhält, sondern vielleicht sogar, wie es so manche schon fordern, auf 3% bringt? Ist das eine Sprache, die Donald Trump verstehen würde?
Naja, er ist ein Mann der Zahlen und sind wir doch ehrlich, 2% ist ja gar nicht genug. 2% war das Ziel, was ab 2014 gesetzt wurde. Das haben einige noch nicht erreicht, das haben aber inzwischen relativ viele erreicht. Das ist auch aufgrund des Drucks von Trump gekommen, gar keine Frage. Aber wir wissen vom Generalsekretär der NATO, von Mark Rutte, dass das ein Minimum dessen ist, was wir brauchen. Nur ist die Zahl 2 oder 2,5 oder 3% ist ja immer gekoppelt ans Bruttoinlandsprodukt. Heißt, wenn die Wirtschaft schwächelt in Europa, haben wir deutlich schneller die 2,5 oder 3% erreicht, ohne dass aber auch ein Gerät mehr auf der Straße ist oder irgendwas neu angeschafft worden ist. Das heißt, so oder so werden wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen, mehr in Forschung gehen. Ich glaube, so wie ich das beobachte, aber das ist natürlich, jetzt warten wir es ab, was bei Trump mit Sicherheit eine Rolle spielen wird, dass er seine amerikanische Industrie stärken will, nach dem Motto, okay, wenn ich euch unterstütze, dann kauft ihr auch brav in Amerika ein. Und das ist etwas, was Europa eben auch die letzten Jahre versäumt hat, auch in die eigene Industrie zu investieren, deutlich mehr in Forschung zu gehen. Denn es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um konventionelle Waffen. Es geht darum, wie schützen wir den Weltraum? Es geht darum, wie schützen wir Infrastruktur? Es geht darum, wie verhindern wir haben gerade darüber gesprochen, Einflussnahme über das Internet. Das heißt, wir haben ja heute nicht mehr eine Front, an der wir uns abarbeiten, sondern eine große, komplexe Lage dessen, was auf uns zukommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da ein Business versucht, draus zu machen. So sagt er ja selber, es ist immer eine Frage des Deals. Also ich glaube, wir müssen das klassisch europäische Denken, werden wir wahrscheinlich nicht ablegen. Ja. Aber ich glaube, wir werden da Menschen begegnen, denen wir, wo wir uns haben, nicht vorstellen können, dass sie uns mal begegnen. Aber man sollte die Realität nehmen, wie sie ist. Und damit lernen umzugehen.
Frau Pellerin, mit Blick auf die diversen politischen Herausforderungen bemühen wir ja immer gerne das Bild mit dem Blick auf die Uhrzeit und verorten da, wo denn der Zeiger steht, ob vor 12 oder kurz nach 12. Sie haben gerade gesagt gehabt, dass die Europäer seit 2016 eigentlich verpasst haben, sich auch selbstständig zu machen. Wo steht denn der Zeiger da gerade? Wie spät ist es bei dem Versuch der Eigensouveränität von Europa gegenüber den USA?
Also der beste Zeitpunkt wäre 2016 oder noch früher gewesen. Der nächstbeste Zeitpunkt, den wir jetzt haben, ist ab sofort. Ich glaube, wir haben ja gar keine andere Möglichkeit. Deswegen müssen wir jetzt das Beste aus der Situation machen. Die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass die Europäer jetzt nicht sich darauf konzentrieren, wie sie gemeinsam die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufbauen, gemeinsam vielleicht ihre China-Politik konsolidieren, um auch da Angebote an die USA zu machen, aber auch Druck ausüben zu können gegenüber einer Trump-Administration, sondern dass sie sich in so einem Schönheitswettbewerb ergehen und jedes Land versucht, bei der Trump-Administration als erstes anzurufen, den schönsten Deal zu verhandeln. Das wäre für Europa tödlich, weil ich glaube, dass wir nur in geschlossenen eine Chance haben, auch diese Trump-Administration zu beeindrucken.
Frau Strack-Zimmermann, bei der Frage sind Sie jetzt doppelt gefragt. Zum einen als Verteidigungspolitikerin und jetzt aber auch als Europaabgeordnete. Was glauben Sie, wie schnell kann es Europa gelingen, bei auch den innereuropäischen Herausforderungen, die man hat, ich schaue mal jetzt Richtung Ungarn, da eine sehr einheitliche Sprache zu sprechen und sich von den USA unabhängig zu machen?
Also vor allen Dingen muss jetzt blitzschnell die Kommission ans Werk gehen, die noch nicht bestätigt ist. Das wird jetzt das Erste sein, denn die Europawahl war im Juni und wir haben bis Dezember noch keine Kommission. Muss also jetzt richtig Druck aufgebaut werden. Wir haben eine neue hohe Kommissarin, wenn sie bestätigt wird, Kaja Kallas aus Estland. Wir haben einen Verteidigungskommissar aus Litauen. Wir haben mit einer exekutiven Vizepräsidentin Virkkunen aus Finnland. Leute, die wissen, was es bedeutet, übrigens eine russische Grenze zu haben. Das heißt, Europa wird seine Administration aufstellen müssen. Ich traue Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin durchaus zu, resolut auch in den Vereinigten Staaten aufzutauchen. Aber ich räume ein, es ist in der Tat, was gerade gesagt wurde, wir müssen aufpassen, dass jetzt hier nicht ein Rennen losgeht. Wer ist Donalds Liebling? Weil das geht gar nicht. Das macht ja schon, Ungarn macht das ja schon. Und was Ungarn selbst betrifft, es gibt immer eine Möglichkeit, wenn ein Land nicht europäisch, nicht nach unseren Werten lebt, dass man ihm das Geld entzieht. Also auch Ungarn muss sich darüber im Klaren sein. Die hatten ja jetzt den Vorsitz der Ratspräsidentschaft. Viel Freude hatten sie daran nicht, weil das de facto nicht stattgefunden hat.
Ich unterbreche Sie nur ganz, ganz ungerne, aber ich verstehe Sie so. Wir werden das beobachten müssen, wie sich das jetzt in Europa weiterentwickelt und darauf setzen müssen, dass sich schnell eine neue Kommission bildet. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ihnen nach Brüssel ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Und Frau Pellerin, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ihnen zu Hause vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix gibt's jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns. Tschüss.